Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Hallo Henning.
Hallo Gerd. Na, mein Lieber. Wo stehst du denn gerade?
Ich bin in Dänemark und ich muss mich gleich mal im Vorwege entschuldigen. Also letztes Mal, als ich im Ausland war, hast du Zikaden gehört. Heute wirst du wahrscheinlich Regentropfen hören, die auf mein Dach prasseln. Das heißt also, ich habe das glückliche Regenwetter erwischt. Das glücklich machende Regenwetter erwischt hier.
Ja. Es ist wechselhaft. Wir haben Mitte August, Ende August. Es ist schon bald der Herbst, würde ich mal sagen, der uns da bald begrüßt. Und darum eigentlich auch nochmal die Zeit, nochmal rauszufahren, beziehungsweise vielleicht nochmal campen zu gehen, wenn man nicht irgendwie den Wintercamper macht. Hast du denn noch Pläne jetzt auf dem Rückweg gen Süden?
Ja, ich habe noch eine ganze Menge Pläne. Also ich bleibe erstmal noch ein bisschen hier. Ich habe diesen Platz auch schon mal vorgestellt in einer älteren Folge. Das ist Lyngvik. Das ist ja bei Hvidesande. Und wir bleiben hier noch ein bisschen, werden noch ein bisschen durch Dänemark fahren. Und dann wollen wir ja, wenn es dann tatsächlich Herbst wird, erstmal wieder Richtung Süden fahren. Das heißt tatsächlich irgendwie so ein bisschen Frankreich, Spanien, Portugal. Mal gucken, wo uns der Wind hintreibt. So,
ja,
ganz genau wissen wir es nicht, die Route. Genau, einfach mal raus.
Wenn es hier oben so ein bisschen ruschig wird.
Aber bevor du gleich mal erzählst, was du so machst, wir haben noch was vergessen. Reinhard ist heute nicht dabei. Der hatte aber einen kleinen Gruß geschickt. Den spiele ich doch mal ab.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Camperman, ich bin heute leider nicht dabei bei der Aufnahme, was aber nicht schlimm ist. Gerd und Henning werden euch ja sicherlich mit interessanten Themen und in ihrer unnachahmlichen Art bei Laune halten und gut informieren. Ich grüße euch sehr herzlich aus Bayern heute und freue mich auf einen wunderbaren Urlaub und werde mal berichten, wenn es was zu berichten gibt, was Camperman kompatibel ist. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Ja, schon wieder Urlaub, ne? Das ist muss auch mal sein.
Na, schon wieder ist gut, ne? Also, schöne Grüße an Wuppi, auch an dieser Stelle. Genieß den Urlaub und komm bald wieder und erzähl uns tolle Sachen. Vor allen Dingen bring ein paar schöne Impressionen und Campingplätze mit vielleicht auch, genau.
Ja, das ist schön.
Ich hab,
so, und du jetzt?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt eher um die Vorbereitung für den Winter gekümmert. Ich habe meine ganze Wohnung renoviert und bin da irgendwie auch mit dem ein oder anderen Problem konfrontiert worden, aber ich erspare euch jetzt die Details. Es sieht blendend und total fantastisch aus. Sehr, sehr schön geworden. Darum ist Campen so ein bisschen auch an diesem letzten Wochenende, was ja so bombastisch war, leider ausgefallen. Aber egal, ich kann mit Wetter, ich kann auch mit Regen und insofern wird es wahrscheinlich nächstes Wochenende oder dieses Wochenende gleich wieder losgehen. Das ist geplant jetzt erstmal. Wenn es denn soweit ist, werde ich darüber berichten. Aber was ich eigentlich berichten wollte, ist, ich habe im normalen Leben, wenn man keinen Podcast macht, verdient man sein Geld ja auch noch mit so anderen Sachen. Und dort bin ich ganz glücklicher Mieter in einer Bürogemeinschaft. Und mein Büro-Kompagnon, Begleiter oder auch Partner da ist der Frank. Und Frank hat Freunde, und zwar Bernd und Petra. Bernd und Petra möchte ich an der Stelle ganz lieb grüßen, denn Bernd und Petra hören den Camperman. Und Frank war also ganz neugierig und hat so nachgefragt, wie die das denn so finden und so. Und Bernd und Petra haben dann wohl gesagt, ja, wir hören das immer zum Einschlafen, weil wir so schöne Stimmen haben.
Geil.
In dem Sinne finde ich total gut. Aber es ist auch so gewesen, dass Bernd und Petra sich ein Produkt von uns haben empfehlen lassen. Und zwar diesen Wassersack, von der Wasserziege, also dieser Schweizer Armee-Wassersack, den man aufs Dach legt und der aus schwarzem Gummi ist und dann irgendwann auch warm wird. Und die beiden waren ein bisschen enttäuscht, denn wir haben die Information vorenthalten, dass man schon irgendwie Sahara-esque unterwegs sein muss, damit das Ding überhaupt mal eine Zimmertemperatur kriegt. Weil wenn man es kalt aufhört auf dem Campingplatz, muss es eigentlich den ganzen Tag oben auf dem Dach mit dir rumfahren, damit es warm wird. In dem Sinne, diese Information ist uns leider durchgerutscht. Wir werden an unseren Tests arbeiten und auch sowas in Zukunft nachreichen.
Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin ja eher inzwischen Kaltduscher und ich brauche es nicht so warm. Vielleicht habe ich deshalb auch nicht dran gedacht, irgendwie sowas mal zu erwähnen, weil ich nutze es nicht zum Abwaschen, sondern tatsächlich, um mich zu waschen. Und von daher, mich stört das nicht, wenn es nicht so warm ist. Also von daher, daran liegt es. Also Entschuldigung, aber trotzdem aus dieser Ecke auch nochmal.
Nein, also ich entschuldige dich eher für die Assoziation, dass du meinst, dass Bernd und Petra Warmduscher wären, ne? So ist es nicht.
Okay.
Also Bernd und Petra, nehme ich zurück. Bleibt uns treu und Feedback immer gerne und viel Spaß noch beim Campen und hoffentlich warm duschen. So, das von meiner Seite.
Ich hab auch eine Mail bekommen, oder wir haben eine Mail bekommen, und zwar von Erdwig. Erdwig hört uns auch wohl schon eine ganze Weile und normalerweise haben wir es bisher noch nicht gemacht, aber diesmal mache ich das. Und zwar würde ich gerne zumindest diese Mail in Teilen vorlesen, weil ich glaube, dass es eine ganz gute Geschichte ist, dir uns zu erzählen. Also erstmal ganz natürlich nett, ne? Wir sind treue Hörer eures Podcasts und freuen uns jeden Donnerstag auf eure neue Ausgabe. Also Erdwig, schöne Grüße.
Ja.
Der ist mit seinem Wagen im Urlaub gerade gewesen und wollte eigentlich an die Müritz fahren, hat er aber vorher nochmal im Ahrtal Halt gemacht. Und zwar dort, wo das Hochwasser war. Und ja, eigentlich wollte er nur ein paar Tage da auf der Ecke sein, ein bisschen helfen, aber ist länger geblieben. Und zwar lese ich mal ein bisschen was vor. Und zwar, sie wollten eigentlich bei dem örtlichen Winzer bei der Ernterettung helfen in den Weinbergen und sie ein paar Tage und dann losfahren. Aber dann haben sie gesagt, wir bleiben länger. Die Zerstörung im Tal, schreibt er, hatten 3 Wochen nach der Sturzflut noch ein Ausmaß, wie ich es mir in Deutschland nicht vorstellen konnte. Es fehlt an fast allem. Die Orte sind grau und verdreckt, viele Häuser zerstört, abends wird es dunkel und verlassen. Bundeswehr und THW mit schwerem Gerät, wie wilde Achterbahn, verdrehte Gleisanlagen, keine Brücken mehr. Unzählige Schuttlaster, verstörte Menschen, die Situation schwankt zwischen totaler Erschöpfung und Verzweiflung, Hoffnung, trotz unglaublicher Solidarität und dem Versuch, irgendwie den Neuanfang zu stemmen oder den Alltag zu bewältigen. Gleichzeitig naht die Weinlese, die Geschichten und Erlebnisse der Menschen berühren. So, und dann hat er einen guten Tipp. Und zwar hinweisen möchte ich euch auf ein Portal, das heißt Helfer Shuttle, helfer-shuttle.de. Das Tag für Tag zwischen 800 und 3500 Freiwillige ins Tal shuttelt, Arbeiten und Aufgaben koordiniert und dabei auf rein privaten Initiativen und Spenden beruht. Priorität haben diejenigen, die es am nötigsten haben und oft unzureichend versichert sind. Dieses Camp bringt Hoffnung ins Tal und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der Katastrophe. Genutzt werden die Flächen des Industriegebietes dort auf der Ecke, das in der Region jeder kennt. Es ist für alles gesorgt. Es gibt Zelt- und Parkplätze, super Verpflegung vom Frühstück bis zum Abendessen, Toiletten, Duschen, Arbeitsmaterialien und ärztliche Versorgung. Und man lernt viele Leute kennen und so. Wenn die Helfer dann aus dem ganzen Bundesgebiet am Abend aus den Ortschaften zurückkommen und beim kostenfrei gestellten Kölsch ihre Tageserfahrungen austauschen, ist die Stimmung unbeschreiblich. So, und er schreibt noch, dass jede Unterstützung gebraucht wird und auch noch weiter, weil die Anfragen dort aus dem Tal die Angebote und die Anzahl der Helfer bei Weitem übersteigt. Und er sagt hier, wer helfen kann und will, braucht nichts weiter tun als einfach hinfahren. Stellplätze für Womos, Camper, Zelte und Autos gibt es reichlich. So, und das teile ich sehr, sehr gerne. Ich sag's nochmal, helfer-shuttle.de, da stehen mehr Informationen dazu. Und ich kann auch nur appellieren, also wenn man irgendwie sagt, so, ich möchte was tun und weiß nicht was, damit weiß man, was man machen kann. Und wenn man ein Auto hat oder die Möglichkeit hat und noch Zeit hat, fahrt dahin, helft. Vielen Dank, Erdwig, für diesen wirklich guten Tipp. Und damit hoffe ich mal, dass wir ein paar offene Ohren gefunden haben und die unterstützen. So, also ich wollte jetzt dieses ganze Thema nicht so schwer machen, aber vielleicht auch ein bisschen Optimismus verbreiten. Man kann was tun, wenn man möchte.
Was ich an diesen ganzen, also das ist ja eh eine Tragödie, was sich da abgespielt hat, aber durch das Tagesgeschehen wird die Situation, die ja nachhaltig und auch leider noch bestimmt sehr viel längerwierig ist, rückt es so aus dem Fokus. Das heißt, darum ist das jetzt, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Hinweis, dass das eben kein Regenschauer war, sondern Riesenprobleme. Ja, das ist ein toller Tipp und ich glaube, also wie gesagt, wer Lust hat, auch sowas, also dass wir in Zukunft euch auch noch unterstützen bei euren Projekten oder Empfehlungen aussprechen, info@camperman.de, und dann können wir gerne auch über solche Sachen berichten, Vielen, vielen Dank. Ja, und alles Gute da unten. Ja.
Alles Gute auch von mir. Und damit das nicht ganz so schwer bleibt, noch mal eine Frage an dich, lieber Henning. Ich habe noch etwas Schönes gefunden. Wenn du 250.000 Euro auf der Tasche hättest, würdest du dir für einen Airstream kaufen?
Wenn der so viel kostet, ist die Frage, womit ich ihn dann ziehen soll. Aber es muss ja was ganz Besonderes sein.
Also wenn du so viel Geld für den Airstream ausgibst, dann machst du dir bestimmt keine Gedanken über das Zugfahrzeug. Dann hast du bestimmt irgendwie eine Garage voll davon. Das ist ein besonderer Wagen. Und zwar Tom Hanks hat sich 1993 einen Airstream gekauft, den er benutzt hat als Trailer für seine Filmaufnahmen. Den hat er damals zu Sleepless in Seattle 1993 das erste Mal benutzt und bis 2017, als er The Circle gedreht hat, tatsächlich auf fast allen Dreharbeiten benutzt. Ich glaube nicht, als er damals auf der Insel Castaway gemacht hat, da schätze ich, da war er wohl nicht dabei, aber ansonsten meistens mitgenommen. Und selber ausgestattet, also also er hat sich da ein Sofa einbauen lassen und also so ein Zinnober. Und der Käufer hat jetzt irgendwie tatsächlich das Modell, das ist ein Airstream von 1992, Modell 34 heißt das, also Fachleute wissen, wie der aussieht, ziemlich langes Ding, hat roundabout 250.000 Euro dafür bezahlt und dafür bekommt er noch ein paar Andenken aus irgendwelchen Filmen. Also Wilson wird nicht dabei sein, aber ein paar andere Sachen. Genau, die er dann dort einfach im Wagen gelassen hat. Ein paar Bilder, ein paar Autogramme und so. Das heißt, man kann mit einem Original Tom Hanks durch die Gegend fahren, wer dann ja, das nötige Kleingeld hat. Nicht schlecht. Wir packen mal, glaube ich, bei Instagram ein paar Bilder dazu rein. Am Ende des Tages ist es ein Airstream, aber man weiß dann halt, wer ihn vorgefahren hat. Ist auch ganz hübsch.
Das ist ja ganz häufig die Historie, die so ein Fahrzeug so besonders macht, ob da James Dean oder wer auch immer seine Hände am Lenkrad hatte, dann ist das ja gleich magisch. Aber nein, ich glaube, ich finde die Idee so romantisch, dass man sich seinen eigenen Airstream halt ausstattet und nicht irgendwie in den Trailer. Ich kenne jetzt den Alltag in Hollywood nicht, aber ich finde die Idee total schön, dass er so sein eigenes Zuhause dann irgendwie von Set zu Set womöglich hat fahren lassen. Finde ich total super. Ich bin gespannt auf die Bilder.
Ja, genauso das ist es auch. Das war auch seine Entscheidung, ne? Dass er sagte, er möchte sich ein bisschen zu Hause fühlen. Er ist manchmal wochenlang nicht da und er möchte wissen, wo seine Tassen sind, seine Lieblingsbecher stehen oder vielleicht hat er auch seine Schreibmaschine. Er sammelt ja Schreibmaschinen. Vielleicht war auch was davon im Wagen, keine Ahnung. Also das finde ich auf jeden Fall ganz nett. Noch eine letzte Geschichte habe ich mitgebracht und das ist auch ganz geil. Banksy, braucht man ja niemandem erklären, der ist ja schon seit den 90er Jahren in der Kunstszene ein großer Begriff, gab ja auch einen Film über seine Arbeit, eine ganz coole Sache und er hat sich zurückgemeldet und zwar ist er mit seinem Wohnmobil, ob es jetzt sein zwar, weiß ich nicht, an der Ostküste Englands unterwegs gewesen. Er nannte es Spraycation, also nicht Vacation, sondern Spraycation und hat dort an einigen Bädern Kunst hinterlassen. Das heißt also seine typische Art und Weise, seine Bilder zu malen.
Stencils.
Da war so, zum Beispiel in Great Yarmouth, in Galston und in Norfolk und wie sie alle heißen, diese kleinen Ortschaften dort. Und da gibt es so einen Vergnügungspark, ganz geil. Also ein Mini-Vergnügungspark, wo so Miniaturhäuser stehen. Da hat er einfach noch ein weiteres Miniaturhaus dazu gebaut und das dann irgendwie auch schön angesprüht. Also total gaga. Eine Statue von irgendeinem so einem bekannten, Briten, der da steht, als ob er irgendwie jemanden segnen will. Dem hat er in diese segnende Hand einen Starbucks-Becher reingepackt oder irgend so eine Pommes, keine Ahnung, eine Fressalie und in seinem Mund hat er so eine Gummizunge reingelegt. Total geile Sachen. Muss man mal googeln. Banksy und Spraycation gibt es Filme von. Ist sehr, sehr witzig. Ich packe auch noch in die Shownotes den Link zu einem Bericht von der BBC und da kann man auch diesen Film angucken. Also, warum ich das erzähle, er ist mit einem Hümer gefahren und zwar mit einem, oh Gott, jetzt habe ich das hier geschrieben, das ist ein Hümer 55, Hümer Camp 55, genau. Das ist einer mit Alkoven, also im Prinzip sieht er aus wie meiner, nur ein bisschen kürzer. Hümer Camp 55, damit ist er durch die Gegend gefahren.
Das ist eine Renault-Basis, oder? Fahrzeug drunter. Renault ist es, glaube ich.
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe das von vorne nicht gesehen. Da müsste ich nochmal nachschauen. Kann gut sein.
Ich erinnere mich noch an so einen Surfurlaub in Biarritz, wo ich das Glück hatte, auf dem Rückweg da einmal hinten ungesichert auf dem Bett zu liegen und nach Biarritz gefahren zu werden. Das ist, glaube ich, der schönste Rücktransport, den ich mir jemals vorstellen konnte, weil das auch so, das sind diese alten Wohnmobile, weißt du, die haben so einen Charme. Du fährst ja auch so einen Oldtimer. Das ist halt noch nicht so fertig und auch so Leichtholz, sondern das hat alles noch so eine Wertigkeit und ein Gewicht und sehr schön, sehr schönes Auto.
So sieht's aus. Und falls du das sehen möchtest, also falls du sagst, so geil, Banksy, ich muss jetzt nicht nach, was weiß ich, ins Museum fahren, möchte gerne seine Sachen wirklich live sehen, habe ich dir noch was mitgebracht. Warte mal.
Steh doch, wo du wohnst.
Ich habe mal ein bisschen geguckt, so wo gibt's denn da auf der Ecke einen Campingplatz, wo man hinfahren kann, von wo aus man denn diese ganze Bädertournee machen kann, um dann, was weiß ich, die Ach, typische cool. Banksy-Ratte oder irgendwie so ein tanzendes Paar auf einer Bushaltestelle oder sowas sehen zu können. Und da habe ich was gefunden, und zwar in der Nähe von Kent. Das Broadhambury Caravan and Camping Park heißt der Platz. Wie kommt man da hin? Man fährt von Calais mit der Fähre nach Dover, dann geht es nach Kent und dann ist es dann dort in der Nähe gleich dieser Platz, und von diesem Platz aus, darum habe ich den nicht ganz an der Küste ausgewählt, man kann dann dort von dort wie so eine Sternfahrt immer mal wieder dann zum Platz zurück und dann zu diesem nächsten Ort fahren. Das heißt also, die Küste ist so vielleicht 20 Kilometer entfernt. So, das heißt, macht man nicht mit dem Fahrrad, macht man nicht zu Fuß, fährt man mit dem Auto hin, vielleicht mit dem E-Bike oder so. Und dann kann man sich die ganzen Sachen angucken. Der Platz selber ist ganz cool, hat 97 Plätze. Hat auch ein paar Mietunterkünfte, ein paar Glamping-Zelte, das ist ja im Trend, ist auch in England ein Trend. Und der Ort dort heißt Ashford. Das ist ganz nahe irgendwie so an so Restaurants, Freibädern, allem. Man muss also nicht ans Meer fahren, man kann auch dort auf der Ecke sich gut die Zeit verbringen. Das ist total im Grün, ganz hübsch. Ich schätze mal, dass du im Sommer sehr viel Bienen und Hummeln hörst, weil drumherum sind ganz viele wilde Wiesen. Das ist irgendwie wirklich mittendrin in der Natur. Und preislich okayisch, würde ich mal sagen. Also so ein Platz kostet für zwei Personen inklusive Wagen 30 Pfund, das sind so umgerechnet 35 Euro, und kostet 2,50, also 2,50 Pfund nochmal dazu. Wenn eine Person oder ein Kind kommt, eine Person kostet 7 Pfund und ein Kind 5 Pfund zusätzlich. Die Preise sind okay, also für Großbritannien eigentlich in Ordnung, und noch darf man ja relativ einfach dahin fahren. Und ich habe gerade gelesen, das ist ganz cool, man kann dort auch nach wie vor Roaming machen. Das heißt, nur weil Großbritannien nicht mehr in der EU ist, heißt das nicht, dass man auf einmal hohe Roaming-Gebühren zahlen muss. Das heißt also, wer mal Banksy sehen will, fährt am besten da in Broadhambury Caravan und Camping Park in Kent. Ich verlinke das noch in den Shownotes. Das ist irgendwie ein kleiner, netter, sympathischer Platz, nicht weit von der Küste entfernt.
Auf den Spuren von Banksy. Sehr schön. Ja. Ja, schöne Idee. Banksy gab es ja auch in Hamburg, in einem sehr schönen Viertel, und es gab dann wohl irgendeinen Sprayer, der das nicht so richtig erkannt hat und das Ding einfach übergemalt hat. Das heißt, das ist dann auch die Vergänglichkeit dieser Kunst, die dann manchmal dann auch deutlich wird. Das ist ja das Schöne bei ihm, also diese Inszenierung, diese kurzzeitige, die ja auch so vergänglich ist, das finde ich schon schön. In Hamburg gibt es eh ganz viel so Stencil und in anderen Städten ja auch so 3D, oder ich kenne die ganzen Fachausdrücke dafür gar nicht, aber du hast zum Teil so einen Toast an der Wand kleben oder es eskaliert ein Porzellanteller mit irgendeiner Lackstiftschrift drauf. Ist total schön, so mal in die Ecken zu gucken, was man da so alles entdecken kann. Aber Banksy ist natürlich der Master, ja.
Sag mal, du sagst immer er, also du gehst davon aus, dass es eine Person ist und nicht ein Kollektiv?
Keine Ahnung.
Ich habe letztens ein tolles Gerücht gelesen, dass Banksy dort immer auftritt, wo kurz vorher oder kurz nachher Massive Attack auftritt, weil auf jeden Fall wird denen eine Verbindung zugeschrieben, also Banksy plus Massive Attack. Ob es jetzt ein Mitglied von der Combo da jetzt selber mitmalt oder nicht, sei dahingestellt, aber irgendwie scheint es da Verbindung zu geben. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also generell eine super Geschichte. Also nicht nur die Kunst ist geil und wie er so Gorilla-mäßig da irgendwo auftritt, sondern auch das Ganze drumherum ist total super. Eine schöne Inszenierung, finde ich großartig. Also
je weniger Informationen du den Menschen gibst, desto mehr interpretieren sie hinein. Wir kennen das Sommerloch und so weiter und so fort. Das ist spannend. Also dieser Inflagranti-Modus, der ist schon speziell. Und also Massive Attack macht ja noch sensationelle Musik, würde ich super gut finden, wenn die dazugehören. Also von daher. Aber Musik wäre das nächste Thema, oder?
Ja, gute Idee, warte mal.
Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
Ja, und das stimmt sogar, weil Nadine ist wieder da. Sie hat uns was mitgebracht.
Yay.
Sie war auch in England unterwegs, witzigerweise. Ist irgendwie scheint das so ein bisschen unser Motto der Folge zu sein. Und zwar hat sie Nathan Ball getroffen. Und ein aufstrebender Singer-Songwriter, der mit seiner wirklich schön, finde ich, Musik jetzt immer größer wird. Von kleinen Clubs, in Hamburg hat er, glaube ich, auch in der Prinzenbar mal gespielt. Die Venues, wenn sie dann wieder bespielt werden können, werden immer größer. Und also ich finde, also was ich jetzt bisher gehört habe, das kann man gut sich gut geben. Also das kann man sich gut nebenbei, aber auch bewusst anhören, finde ich.
Ja, auch in unserer Playlist schon verewigt, der gute Mann. Auf Spotify, Camperman Radio, Nathan Ball mit Drifting. Nein, ist so ein Träumsound. Also total schön. Und ich bin gespannt, was Nadine dazu erzählen hat.
Hören wir doch mal rein. Oh, I can feel it coming. You see it in your eyes, you see that you're not right. And oh, you're feeling something. You see it in your eyes, you see that you're not right. You're not right.
Hi, Nathan. Thanks for taking time to chat with us for Camperman. How are you?
I'm very well, thank you. Yeah, how are you?
I'm good as well. Thank you very much. Yeah. I thought we have to talk because, you know, your music sort of, I think, is influenced by nature so much that it totally fits, you know, fits Camperman. And I would like to know, like, I think you even said you best write when you're outdoors, when you're by the sea, when you're in the mountains, in the woods. Is that really right? Is that where your ideas come?
Yeah, I think so. Yeah, I'm very lucky to live in a really beautiful place by the sea and had forever kind of been living in cities and touring and found it very claustrophobic and kind of really hard to let the mind wander a bit. But yeah, living by the sea and in kind of open spaces, it really kind of gives you the freedom to expand the mind a bit. And like the sound is inspired a lot by it as well. Like crashing waves are often kind of replicated in drum cymbals in the music, and I find it really kind of inspirational.
Yeah, I think you grew up about an hour outside of London. When did you sort of get that connection to nature?
Holidays were always spent up in the mountains as kids. And the summer we'd just have a big tent as a family and come and camp by the sea and just kind of be feral little kids running around by the sea. Weirdly, the church where my parents live is the furthest point from the sea in the UK, I think.
Oh, really?
Yeah, so it's quite weird being the total opposite, and now I can see the sea from our house, which is quite nice.
Beautiful, yeah. But so camping was always a thing for you with your family?
Yeah, that was it was all we'd do in the summer. From the day you finish school to the day you go back, just go camp down here in Cornwall. And it was awesome, yeah, loved it.
I was going to say, I think it can go either way. When you do that with your parents all the time, you either end up loving it or you end up hating it. My parents always took me on ski holidays and I don't like it. Let's put it that way. But for you, the camping became a
Big I loved it. Yeah, it was awesome. I've become a bit of a princess with my sleep now, though, and I can't be sleeping on floors.
But does it still take you out to camping trips and stuff? Do you still do that?
Yeah, I've got a van with a nice double bed in the back, which we take off to even around where we live. We go off down the coast a bit, and if there's surf in the morning, go sleep there and wake up and surf. And yeah, it's great. I couldn't be without the van.
Where would you like to go one day? What's your sort of, must-see destination?
In the van. Well, I actually really want to do like a California road trip. That would be amazing. Or end like up into Canada, I think. Yeah, didn't somewhere kind of surf, maybe down to Portugal or something. Which is probably fairly easily done actually from here. Just head down the west coast of France and keep going.
Exactly. Yeah. Easier than California with your van. You'd have to hike in California.
Yeah, true. Yeah.
Yeah. What you said you live in Cornwall. What do you like about Cornwall? What's your favorite spot?
I love everything about this place. It's so amazing. We're so spoiled. There are so many amazing beaches, and the people are amazing and so creative and welcoming and happy. I think there's like a shared love of being by the sea, and it takes away all the kind of weirdness of being in a city where everyone's very competitive about, it's just kind of orientated around money, isn't it? Whereas here it's like a shared love of the sea, and no one really cares if you're rich or poor or whatever. It's, yeah, I think, yeah, shared love of the sea has brought people here. And yeah, there's a few, quite a few favorite spots actually. There's some secret beaches that I couldn't possibly tell you about.
Because then they wouldn't be secret anymore.
Exactly. But Senen down on the west coast is like a, that's where we kind of go on our trips from here. It's like an hour away and feels like a different world. That it kind of looks like Ireland and feels really wild, and the sea's always a bit colder, which is a bit weird, even though it's like an hour down the coast. But yeah, it's a magical spot.
It's funny you said it feels like a different world. I've been to Cornwall, I don't know, 3 years ago, I think, and we drove, all around, like around the bottom and coming back at the top, sort of. And I couldn't believe, I mean, I knew it was beautiful, sort of, from pictures, but when you're there and you see those beaches, you think you're in Australia or something. You have no idea that England has that on offer,
And every corner you turn is like a totally different wild experience, and I actually feel very kind of spoiled, but I feel like they generally are the best beaches in the world. And then you go to other places and you're like, ah, kind of better on our doorstep at home, but just without the weather, unfortunately.
We liked it so much when we were there that we said, we could totally live here. The only thing is, it's so far from civilization if you need it, it's so far from London if you need a flight.
Yeah, true. Yeah. Well, you can say there's an airport 10 minutes from where we are, and you can fly to London in about 45 minutes. But yeah,
But it's
it
expensive.
still seems like a faff having to like hop on a plane to then get on another one. But actually, you can fly
Exactly.
to Faro apparently as well in Portugal.
Okay.
Is it in Portugal, Faro?
Yes.
Yeah, apparently you can fly there.
I think you only recently moved to Cornwall, right? What made you move?
Yeah, I've been kind of on and off down here for a bit, and but with touring, kind of felt like I had to be in London because, as you say, to hop on a flight is so easy. And we were touring so much that I had to be kind of somewhere that you could escape from quickly. And our like record label were up in London, and as was just kind of the whole music scene. And then kind of lockdown happened, and we were down here, and the head of our label was in Bath, which is just up the coast a bit. My manager's in Berlin, and suddenly it became legit to do everything on Zoom, and actually, yeah, it was kind of the shake up that we needed to kind of allow it to happen. Otherwise, I feel like it would have taken a lot longer. But it was always on the cards, just, managed to hurry it up a bit with the pandemic, probably the one good thing that came out of it.
I was going to say, I guess it made you reevaluate in a way, maybe, no? Because, I mean, I live in Hamburg, you know, same here, like everything that I used to do before, you know, go to gigs, go to the theater, go to the cinema, go to restaurants, meet friends. None of that was possible anymore. So you're in your apartment and you're thinking, I might as well live somewhere else. It doesn't matter now. Like, did you feel a shift in what's important?
Yeah, 100%. The things that draw you to a city are like culture, like gigs and amazing food and just the buzz of people. And then when that's taken away, you're just kind of in this, I imagine it feels very lonely and kind of weird. Whereas like not much kind of changed here really, apart from you couldn't really go into the pubs, but you're out walking every day, out surfing, and I felt very lucky to be here actually, and wrote the whole record down here, and it felt really kind of special, and it seems like a kind of snapshot into that time for me, which was actually as kind of horrible as it was and kind of stripped our whole livelihood away. It was also quite a special time where the sun shone and the waves pumped for 4 months and was able to write the album, which I'm not sure that would have happened otherwise. So
had you not started working on the album, or did you scrap everything you had before because it took a new shape?
So we were doing an EP actually. We were going to do 3 or 4 songs and then we were kind of recording them, and then just all hell broke loose and kind of no one really knew what was going on, and my bags were packed for a tour. We were about to go on tour in like a week, I think. Suddenly we were down here and I had like a totally empty diary and just nothing was happening, and actually felt kind of all right with that, like made peace with the fact that nothing was going on. And suddenly that took any pressure out of my mind and just wrote for fun rather than writing for anything, which was probably the first time I've done that since I first started out. And actually you're always thinking like, this has got to be like a hit song to like further our career or whatever, and actually this was just purely writing for the love of it. And there's songs on the record that probably would never have been written if it wasn't for that. I actually feel very kind of grateful.
Did the sound change as well?
Yeah. I actually weirdly love house music and like electronic music, and have forever wanted to make this kind of blend of singer-songwriter where I started out and this kind of DJ world, and wanted these kind of emotive vocals over kind of 4-to-the-floor electronic kick drums and stuff. And we got there with the record, and that's awesome. It's really kind of exciting, but also kind of inspired a lot by the area down here, and there's just this kind of like huge expanse, and it always, listening to the record reminds me of these late evenings with the sun going down, driving past all these open fields. And so I feel like that must come across in the music somehow, or I don't know if it just reminds me of the time, but it feels pretty special to me.
The record is called Under the Mackerel Sky, which in German we call them Schäfchenwolken, which is like sheep clouds, you know, but same thing, I think, and they sort of always hint at a change in weather. It's a storm coming, kind of, a symbol, I guess, for our times.
Exactly. That's exactly right. I was reading a poem by a guy called John Betjeman, who writes a lot, wrote a lot, he's unfortunately died, down here, and saw that line, under the mackerel sky, and never really knew what it meant before. And then suddenly it was like, oh my God, that's what these are, these like amazing kind of patchworks across the sky. And it really kind of struck a chord. And then I read a lot more into it and found out to like sea folk, like fishermen and stuff, it means a change is coming, like in the weather. And yeah, as you say, it was kind of a really weird time, and so I liked the idea that maybe a change was coming in the world. And then yeah, wrote that song. The closing track on the album is called Under the Mackerel Sky, and I wrote it that day. And actually, he's buried like 200 meters down the road from where we live, and went and took that song to his, there's like a bench overlooking his grave, and it overlooks the sea, and just kind of listened to that song like 20 times in a row. And that was like the point it clicked. So it was like, okay, this has got to be the name of the record, and there's got to be an album. And so yeah, I was always forever nervous that I was like, I wonder what I'd call an album. There's nothing that like means enough to me or like binds all these songs together. And then that kind of appeared, and I was like, what, this is it. This is the record. So yeah, it's really happy with the name. I'm not sure if a lot of people know what it means, but it's kind of weird enough that they might look into it.
That's why I mentioned the German, what it is in German. But I mean, yeah. talking about change, last question, what's next for you? Hard to know, probably, but
I don't know. I think we're going off on tour. I think we're coming your way actually in December, but yeah, we do the UK September, which yeah, excited to bring these songs on the road. And they always kind of take on a new life when you play them live and see how people react to them. And so yeah, we'll be doing that September, and December, come over to Europe, which we always love. I love playing out there so much, and I think it'll be quite a fun time of year to be there in like the lead up to Christmas. And then yeah, October, November, I don't know, I'll be writing, actually moving house, so I'll be getting my hands dirty and trying to build stuff, and and yeah, that's the plan. And then into the new year, I don't know what will happen. We'll keep touring, I imagine, and probably write and put some more music out, maybe.
Mm-hmm. Great. All right. Thank you so much for chatting. I'm looking forward to the tour dates. I saw that Hamburg is on the list, and two more cities, I think. So we'll put them on our blog. Everybody can see them there. And nice. Yeah, looking forward to seeing you live.
Amazing. Thanks so much. See you there.
Bye.
Camperman, auch online unter camperman.de.
Ach, Musik, ist das nicht.
Ja, schön. Ich möchte wieder in Konzerte gehen, du. Ich möchte so gerne wieder in Konzerte gehen.
Hm. Ach ja. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich habe es nur geschafft, irgendwie mal in Planten und Blumen, das ist ein staatlicher Park hier in Hamburg, auf der Wiese zu sitzen und zu Jupiter Jones zuzuhören. Das war ganz schön. Es war so ein bisschen normal. Ja, total gut.
Mhm. Aber ich finde es so toll, dass sie wieder auch unter dem Namen Musik machen.
Also ja.
Das hat ja auch schon die ganze Zeit Musik gemacht, aber das ist irgendwie, finde ich super. Finde ich ganz schön. Freue ich mich total.
Tolle Band, ja. Ein toller Manager. Böde, total gut. Ja.
Ja. Shoutout.
Yes, yes, yes.
Du hast auch noch was dabei, oder?
Ja, genau. Aber Delling-mäßig sind wir dieses Mal nicht so richtig gut drauf.
Nee, also wir quatschen das, einfach nur. Warte mal, ja, ich mach jetzt ja, mal. Ich drück aber trotzdem mal. Warte.
Ja, drück mal.
Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
Also, ich bin ja stolzer Besitzer eines Dachzelts, und bei einem solchen Dachzelt liegt es ja an der Natur der Sache, dass es auf dem Dach ist. Und deshalb muss man ja auch ständig ans Dach ran, denn aufmachen, zumachen, einpacken, was bei meinem Modell relativ einfach und ganz gut geht. Aber hier und da muss man dann auch mal auf den Reifen treten oder die Schiebetür aufmachen und da irgendwie probieren, mit den Armen da was reinzufummeln und reinzufalten, damit halt nichts mehr raushängt. Und wer das gleiche Problem hat, beziehungsweise das auch kennt, vielleicht aber auch einen Dachträger auf seinem Auto verbaut hat oder verbauen möchte und sich die Frage stellt, wie komme ich denn darauf, dem kann ich einen Tipp geben, denn es gibt eine wunderbare Firma in Hannover, nennt sich Frontrunner, viele von euch kennen die, und die bieten so ganz viele Accessoires und Ausbaumöglichkeiten an. Wir hatten auch mal so einen Grill vorgestellt, der bei dem, also den man hinten in ein Ersatzrad einbaut, der aus Edelstahl ist. Die sind eigentlich so ein bisschen auf Safari und Expedition, Expeditionsausrüstung, was ja auch sehr modern und en vogue ist, gerade was so die Fahrzeugausstattung angeht. Und dort habe ich mir eine Leiter bestellt und gekauft für meinen VW T5. Und muss sagen, da bin ich doch sehr positiv überzeugt, denn die kommt wahnsinnig schnell. Die ist in 2 Tagen da gewesen und besteht aus vielen Einzelteilen. Also muss das so ein bisschen Lego-mäßig zusammenbauen. Das ist eigentlich so ein bisschen ein bisschen Kritikpunkt. Die Anleitung, die war jetzt auf Englisch, was für mich jetzt kein Problem ist, aber die war auch sehr klein und das war so ein bisschen, also klein gedruckt. Auch die Darstellung der Schrauben, es gibt unterschiedliche Schrauben und Längen.
Nur weil du deine Brille nicht aufgehört hast.
Nee, das nicht. Ich hatte meine Brille auf und schlimmerweise, vielleicht war es auch Corona, ich gebe immer Corona die Schuld. Also wirklich jetzt, das geht nicht mehr, das ist Corona schuld. Ne? So. Nein, aber meine Weit- und Kurzsichtigkeit, also das ist echt krass, ich überlege mir schon so eine Dad-Brille zu holen, so mit Bändern, die ich dann immer so vor der Brust hängen habe oder so zum Zusammenklippen mit so einem Magneten.
Ja, nützt ja nix.
So, wir schweifen nützt ab. Ja die zusammenzubauen hat hier und da so ein bisschen die Schraube wieder raus, die Schraube wieder rein. Das fand ich ein bisschen schade. Also ein bisschen Kritik dahingehend. Aber die ist aus einem wunderbaren Stahl gemacht und pulverbeschichtet und auch alle Schrauben, die Sicherungsmuttern haben, also mit so einer Kunststoff. Mit so einem Kunststoffring, dass sie nicht wieder abgehen. Haben auch nochmal so Schutzmuttern darüber. Ist alles Edelstahl, also wunderbar verarbeitet. Und der Clou ist eigentlich, dass du an deinem Auto, also jetzt speziell beim T5, es gibt noch diverse andere Leitern für andere Modelle, also ob es das ein Nissan Patrol ist oder ein Toyota Land Cruiser. Auch die Mercedes-Benz Sprinter haben sie jetzt mit im Sortiment. Der Clou ist, dass man diese Leiter eben montieren kann, ohne Löcher an sein Auto zu bohren. Das heißt, du hängst also im Grunde genommen die Leiter oben über deine Heckklappe und dann wird von innen der Scharnier beim VW T5 und beim T6 ist es ähnlich. Die Heckklappe, also es geht nicht bei Flügeltüren leider, es geht nur bei der Heckklappe, ist so gemacht, dass du rechts und links ein Scharnier hast mit 2 Schrauben gehalten. Und du löst nur eine Schraube des in dem Fall linken Scharniers, schraubst so eine Klammer drunter, die im Grunde genommen die Leiter von unten fixiert. Ich habe das fotografiert, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, sodass die Leiter nicht mehr geklaut oder auch nicht ausgehängt werden kann, auch wenn du sie aufmachst, sie auch nicht rausrutscht. Und unten, und das ist der Clou, kannst du natürlich, auch mitgeliefert, in die Tür, in die Heckklappe bohren und das auch verschrauben. Aber du kannst es auch einfach nur festkleben, denn die Leiter funktioniert ja eh in gewisser Weise über den Druck, den du ausübst, wenn du raufgehst. Und dieser Kleber ermöglicht es halt, die unten anzukleben und das Auto nicht zu beschädigen und im Grunde genommen dann auch vielleicht für eine Roststelle zu sorgen, die man dann irgendwann auch nicht haben will. Ja, das ist, finde ich, eine clevere Lösung. So kriege ich jetzt immer den schnellen Zugang hinten zu meinem Dachzelt, kann die ganzen Falten da, also den ganzen Überhang an Zelt reinfummeln. Und wer so einen Dachträger hat, kommt dann ratzfatz oben auf sein Dach und kann da, keine Ahnung, Benzinkanister oder was auch immer noch runterholen. Das alles hat einen Preis, 319 Euro.
Wie viel?
Und 319.
Ui.
Ja, und das ist dann eben auch der Punkt, was ich muss sagen, wenn man sich mal ein bisschen umgeschaut hat, das ist schon eine, finde ich, der hübscheren Leitern für den VW. Aber wie gesagt, die Frage ist dann auch immer, braucht man das, muss man das? Ich glaube, ich hätte auch noch eine Zeit lang mein Zelt zusammenbauen können ohne die, aber es hat mich hier und da doch wirklich genervt und darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die zu kaufen. Ich fand es ein bisschen schade, dass jetzt nochmal so eine kleine Kritik am Produkt, vielleicht hören die Frontrunners uns auch, glaube ich jetzt nicht, aber kann ja sein. Viel Plastikverpackung, ne? Wahnsinnig okay. Viel Plastik, sogar so viel Plastik und Folie. Also was süß war, ist, es gab eine kleine Karte dazu, da steht dann drauf, wer dieses Paket gepackt hat, auch mit Hand unterschrieben, alles gut. Also sehr, sehr, auch toll, toll sortiert. Alles gut, nur an hier und da, also so viel Plastik, so Plastikfolie wie auf dem Flughafen, wenn du in irgendein Land fliegst, wo du nicht weißt, ob der Koffer sicher ist, wo du dann diese Folie rumschweißt. Genauso waren die Sachen eingepackt und zum Teil auch so böse eingepackt, dass du gar nicht weißt, wie du sie aufmachen sollst, weil du mit der Schere nicht drunter gekommen bist und mit dem Cuttermesser auch nicht rübergehen willst, dass du im Grunde genommen Gefahr läufst, die Pulverbeschichtung zu beschädigen. Also da ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserung. Aber ich will jetzt auch nicht meckern, ganz ehrlich, tolle Leiter, funktioniert einwandfrei. Die Kraftübertragung an die Heckklappe unten ist auch durch eine große diese Klebeplatte gut gelöst. Das heißt, da entstehen auch keine Beulen. Das sollte nicht zum Kinderspielplatz umgebaut werden. Das wird dann, glaube ich, nicht lange gut gehen. Aber hier und da mal raufgehen und da oben was richten oder was runterholen, dafür ist die perfekt. Sie ist leicht. Ja, das ist die Leiter von Frontrunner. Und die heißt einfach auch nur
Leiter.
Transporterleiter von Frontrunner.
Eine Frage dazu. Ja. Eine Frage dazu. Du sagst, also wenn sie dich trägt, dann heißt es ja, dass die ein paar Kilo aus kann. Also ich will jetzt gar nicht blöd sein, sondern du kannst dich jemand ohne Probleme darauf stellen, um das Dach zu richten mit beiden Füßen. Du musst jetzt nicht irgendwie dich noch abstützen oder sowas. Kein Problem, oder?
Nee, du gehst da nochmal rauf. Also das ist natürlich eng, das Ding von der Trittfläche.
Vom Gewicht her, aber das funktioniert.
Ne? Nee, vom Gewicht ist es gar kein Problem. Gar kein Problem.
So, das heißt, du könntest doch theoretisch das auch nutzen, um eine Hängematte da reinzuhängen, oder?
Du könntest theoretisch, nee, also eine Hängematte, glaube ich, wirst du nicht reinhängen können, weil die Zugkraft an der Stelle dann dafür sorgt, dass unten die Klebeplatte abgezogen wird. Das könntest du sicher machen, wenn du sie verschrauben würdest. Das wäre dann, denke ich, möglich. Ja.
Weil ich hatte gedacht, so, das wäre natürlich geil, wenn man so eine, dann ist es ja zu 95% ist es ja nur eine Zierleiter. Die meiste Zeit hängt sie da einfach rum. Du wirst sie ja sicherlich nicht abbauen. Du wirst sie ja dann hängen lassen, gehe ich mal von aus.
Ja, die ist ja festgeschraubt.
Das wäre natürlich geil, wenn man die für andere Sachen auch noch nutzen könnte, denke ich nur gerade so.
Wenn man sein Dachzelt so montiert, dass es mehr oder weniger wie bei mir vom Träger her relativ mittig drauf sitzt, also man könnte ja theoretisch auch den Träger noch weiter nach vorne wählen. Von den Auflageflächen, dann ist es in dem Sinne im Rahmen der Nutzung weniger eine Zierleiste, sondern auch eine Nutzleiter. Bin ich ganz bei dir, ja. Nee, das
wobei, ich hab nichts gegen Zierleitern. Ich finde das geil. Es sieht total cool aus. Vor allem, wenn du dann, wie du schon sagst, bei den Flügeltüren siehst du es ja auch manchmal. Und wenn du dann auf der anderen Seite den Kanister hängen hast, sieht ja geil aus. Ich mag das total gerne. Da gibt dir den ganzen so einen roughen Look.
Also ich habe einmal diese Leiter jetzt schon benutzt und dieses Dachzelt einzupacken und ich muss sagen, genau das Ding hätte ich schon vor einem Jahr gebraucht. Ist so, weil wer ein Dachzelt selber besitzt und auch noch die Möglichkeit hat, unten zu schlafen und weiß, wie das Wetter manchmal wird und man irgendwie kurzfristig los muss und nicht mit einem nassen Zelt in die Stadt fahren möchte, keinen Vorgarten oder eine Auffahrt hat, wo man es trocknen kann, dann ist man halt häufig auch auf schnelles Abbauen angewiesen und dann ist sowas, ist schon Gold wert, ja. Aber ich muss mal gucken, meine Dachkonstruktion oder generell den Bus werde ich jetzt zum Herbst jetzt auch dann endlich mal ausbauen und nicht so viel campen, sondern mehr ausbauen und dann schaue ich mal, wie ich das oben mache und dann finde ich da vielleicht noch eine andere Lösung, dass ich da den freien Träger noch nutze und da noch eine Ablagefläche schaffe. Mal schauen.
Bin gespannt, weil die Leiter, packst du die auch bei Instagram rein, dass man
ich habe Fotos vom Aufbau und von den ganzen Teilen gemacht. Es gibt mittlerweile auch schon Videos bei YouTube wer sich mit solchen Accessoires beschäftigt, kommt an den Frontrunnern auch nicht mehr so ganz herum. Ja, mache ich.
Dann kann ich mir das mal angucken. Mhm. Bin mal gespannt, weil, wie das aussieht, weil ich mag das ja wirklich gerne. Ich finde ja dein Auto sowieso cool von der, also schwarz ist ja immer geil, eine schwarze Plastikverpackung für dein Dachzelt. Das sieht ja schon wie so im Stealth-Mode ein bisschen aus. Und
müsste schon matt sein, aber Leiter, das ist ja nicht zu arg.
Ja. Oh, bestimmt geil.
Ja, Gerd, schön, dass ich dich mit meinem Auto in Schwarz beeindrucken kann oder dass du es schön findest, weil du bist doch eh der Monochrom-Mann, oder? Schwarz und weiß.
Das ist so. Das ist so, genau. Mein Teppich ist so, meine Einstellung ist so.
Kaffee.
Ich habe keine Grautöne in meinem Leben.
Gott sei Dank. Okay. Ach Mensch.
Mein Lieber. Ja. War ein Gedicht jetzt, hier zieht sich das so doll zusammen, beziehungsweise oben schüttet sich da oben nochmal richtig was aus. Also ich muss mal gucken, ob hier alles nied- und nagelfest ist. Ich würde mal sagen, wir haben auch alles gesagt, oder?
Geh mal raus und sicher mal deine ganzen Aufbauten und Antennen und Satellitenschüsseln, die es nicht gibt. Für alle die jetzt aus dem Fenster gucken und die Sonne scheint, wir nehmen am Dienstag auf. Heute ist Dienstag und uns hört ihr jetzt am Donnerstag. Das heißt, wir haben eigentlich immer am Dienstag unseren Aufnahmetag und wer noch alte Folgen hören möchte oder auch mal gucken möchte, was wir sonst alles noch so ausprobiert haben oder uns gekauft haben und für gut befinden, seht ihr auf camperman.de mit also E Plural Camperman und im Internet beziehungsweise Social Media seht ihr uns bei The Camperman. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, schickt uns eine Nachricht oder eine Message und wir erzählen was von mit euch, für euch.
Und wie ihr seht, wir lesen auch manchmal Mails vor, wenn wir die richtig gut finden. Wir bekommen echt eine Menge Post inzwischen, sowohl Fragen zum Dachzelt oder was weiß ich nicht, alles irgendwie mit uns besprochen wird. Ich habe jetzt gerade ein paar Tipps zu Sardinien rausgeben dürfen an Klaus, der mich angeschrieben hat. Viel Spaß übrigens, Klaus, ein kleiner Shoutout auch an dich. Fragt mich so, Mensch, geil, auch ganz geil. Übrigens muss ich mal kurz noch ranschieben. Mensch, ich habe mir auch mal das Luftpolster geholt, was ihr vorgestellt habt, finde ich super und wir waren jetzt gerade in dem kleinen Ort mit den Katzen, den du vorgestellt hast, Gerd, ist ja geil und jetzt bin ich auf Sardinien und ich will zu dem Platz fahren, den ihr da hattet und so. Das heißt also, wir werden nicht nur gehört, sondern es wird auch nachgemacht, was wir vorgeschlagen haben. Das macht mich richtig froh, also dass wir das wirklich nicht nur einfach nur so, um Leute zum Einschlafen zu bringen, machen, sondern dass die Leute auch offenbar Bock haben auf das, was wir erzählen, finde ich super. Macht mir richtig Spaß.
Ja, das geht ja sogar so weit, dass wir Nachrichten kriegen, dass eine Folge, und das sind wir leider auch nicht perfekt, die wir hochgeladen haben, nicht die richtige war. Und das, wir ersparen euch jetzt mal die Details, was das alles so bedeutet, so eine Folge hochzuladen und in die ganzen Dienste, die ja dieser Apple, Spotify etc. sind, hochzuladen. Ja. Aber das ist schon toll. Und da sind wir euch sehr, sehr dankbar. Und bleibt uns treu, fahrt vorsichtig, schnallt euch ja mal an und ab mit euch, raus, das Wochenende. Viel Spaß.
Tschüss, Wochenende.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.